Und dazu ein belegtes Brot mit Schinken.
Schinken!
Ein belegtes Brot mit Ei.
Ei! Ei.
Okay, heute mache ich's. Achtung. Heidi Ho, Welt da draußen. Gerade haben wir noch über Marketing geredet und wie machen wir es am besten clickbaity und ich weiß nicht was, aber ich glaube, diese Folge hören wirklich nur echte Fans. Denn wir kommen mit drei Hardcore-Klassikern, also nicht Hardcore im Sinne von Schiebern, sondern richtige Klassiker, die auf allen Listen drauf sind. Denn die Jungs haben eine Hausaufgabe bekommen und sie haben sie gemacht. Das ist doch ganz, ganz hervorragend.
Ach, aber Gina White war gar nicht jetzt die Hausaufgabe? Habe ich das Falsches jetzt geguckt?
Du, wenn Gina, ich bin großer Fan gewesen von Gina White. Also insofern, wenn du da mir was erzählen kannst, was ich nicht weiß, dann bin ich ganz Ohr.
Aber lass uns da mal ein Special machen.
Ja.
Da gab es mal so ein Ska-Song. Dreh doch bitte wieder Pornos, Gina White. Dreh doch bitte wieder Pornos. Mit so einer Ska. So.
Okay, also der Song kommt auf jeden Fall auf unsere Playlist, weil den kenne ich nicht und ich will ihn hören.
Ja.
Ja, so. Hätten wir das auch erklärt und wären auch ganz klar wieder in unserem Würstchen-Element. Ich weiß nicht genau.
Wie wollen wir denn eigentlich zu den ernsten Themen dieser Folge überleiten?
Ja, bitte. Also ich fand auf jeden Fall Teil 5 durchgefickt.
Das machen wir.
Am besten.
Das,
1999 war aber auch ein geiles Filmjahr.
So können wir das nicht machen, Jungs. So können wir das nicht machen. Also, wir spulen an dieser Stelle zurück und fangen dann nochmal an. Die Jungs an meiner Seite heute Abend, die sich ganz furchtbar benehmen werden jetzt, sind so ein Hallo Sandro.
Guten Abend, Mo.
Dann Dr. Steven.
Ich begrüße recht herzlich Herr Nchiri, Mon Nchiri.
Und der Berg ruft.
Hallo Echo.
Ja. Okay, also die Spoilvengers sind zusammen. Es gibt Hausaufgaben abzuarbeiten und ja, da ist auch ernster Stoff bei und vielleicht fangen wir direkt mit dem an. Erstmal settelt uns das und bringt uns wieder so auf eine Ebene, wo die Leute danach sagen können, okay, wir hören weiter. Oder Sandro, hast du da Einwände?
Ich überlege bloß gerade, warum wir die überhaupt bekommen haben, weil das ist ja schon ein Jahrhundert her. War das Tippspiel noch oder haben wir irgendwas?
Mhm. Ja. Mhm. Ich habe tatsächlich ein Tippspiel gewonnen.
Oscars war das, ne?
Ja, richtig. Mensch, so lange ist das schon her. Das sind ja schon bald die neuen Oscars.
Ja, also ja, genau. Wir haben Oscar-Wetten getippt und das Spezial, Gott, wann war das? Im März dann, ne? Oscar Special. Und da haben wir alle gegen dich verloren. Mhm. Und naja, und du hast uns dann halt Klassiker aufgebrummt.
Ich habe euch drei, also beziehungsweise der eine, also ganz speziell der wirklich ein ernstes Thema angreift und sowas, ist nicht einfach von mir aufgegeben worden, sondern der wabert, glaube ich, seit Folge 1 über Steven Spielberg wie nichts anderes. Mhm. Es gibt diesen einen Film, den der Berg nie gesehen hat. Und den
und der
hat er
Steven
jetzt
auch nicht, ja, bitte.
Ach so, und ja, und der Steven auch nicht. Und es musste dann mal sein, dass Schindlers Liste geguckt wird. Und so spaßig wir sind, das ist kein spaßiger Film. Und wir wollen natürlich schon versuchen, uns so mit einem gewissen Ernst diesen zu widmen. Aber erwartet bitte jetzt nicht, dass wir irgendwie auch nur in die Nähe des Wikipedia-Eintrags kommen, den ihr euch vielleicht angeguckt habt. Der hat, glaube ich, 84 Seiten oder so. Mir geht es darum, Erstsichtung im Jahr 2024, vielleicht auch im Hintergrund mit dem, was aktuell gerade alles so abgeht und so, wie die beiden das gefunden haben. Und ich glaube, dann werden wir schon ganz kurz mal so ein bisschen ruhig und später wird es noch mal ein bisschen luftiger, denn die anderen beiden Hausaufgaben haben es auch in sich. Der Sandro hatte zu gucken, die 12 Geschworenen, darüber reden wir dann noch mal. Und dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme, denn dann hatte der Onkel Steven noch sich die Goodfellas reinzuziehen. Also ein Mob-Meisterwerk von Martin Scorsese. Und da bin ich natürlich auch super gespannt, wie die Filme ankommen. So generell einmal in die Runde. es gibt ja immer diese Listen der X Filme, die man gesehen haben muss. Es gibt, glaube ich, eine mit 1000 Filmen, eine mit 100 Filmen, es gibt eine mit Filmen. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die da drauf sind. Ich gehe davon aus, dass die da drauf sind, weil wenn nicht, wären die Listen kaputt. Aber so generell mit dem Anfang, wenn jemand sagt, das ist ein Film, den du unbedingt gesehen haben musst, was macht das mit euch? Ist das dann ein Trigger, dass ihr sagt, ja, dann gucke ich mir den an? Oder ist das eher so, dass man sagt, oh, pff, wieder so einer? Sandro.
Ich würde es direkt mal verifizieren, weil ich habe mir das vorbereitet hier für die Folge, die 200, Top 250 IMDb. Sind unsere Hausaufgaben sehr weit vorne. Platz 4 ist Schindlers Liste. Die 12 Geschworenen ist auf Platz 6 und Goodfellas, warte, da muss ich ein bisschen scrollen, ist auf Platz 18 immerhin. Also wir haben drei Top 20 Filme. Und wenn ich dann direkt einsetze, das ist unterschiedlich. Heutzutage macht das, na, ich meine, weiß ich nicht, ich habe jetzt, bin jetzt mit Mitte 30, denke ich, in meinem Film, in meiner Filmwelt, in meinem Geschmack, in meinen Vorlieben für Genres etc. Ich habe das jetzt irgendwie über die letzten 10 Jahre so gefestigt, dass ich eigentlich jetzt auch das Interesse verloren habe, bei einigen Sachen die abhaken zu müssen, also so eine Bucketlist zu haben. Das war vor 10, 15 Jahren war das noch ganz anders. Da habe ich wirklich Hausaufgaben immer gemacht, weil ich einfach das so interessant fand, oh, der Regisseur hat das gemacht und das hat sich auf den bezogen und deswegen ist das entstanden, dass das für mich eigentlich viel spannender war als die Filme selber. Aber das ist langsam vorbei und das ist manchmal sehr befreiend, weil man sich dann einfach Rewatches hingibt oder einfach seinen Lieblingsgenres, aber manchmal ist es halt auch jetzt wie bei die 12 Geschworenen, ne, wo ich dann halt so merke, oh krass, ey, das hat so viel auch beeinflusst und oder damals dieser Moment, wo Mank auf Netflix kam und wir halt alle, Gott, scheiße, wie heißt das Original? Citizen Kane. Ich wollte gerade Vertigo sagen, sorry. Ja, Hitchcock ist aber genauso ein Ding, ne? Wo das sitzt immer so im Nacken, aber das habe ich über die letzten Jahre irgendwie so losgelassen und genieße das jetzt mehr. Und habe da nicht mehr den Druck, dass ich irgendwas erfüllen muss. Wenn es dann aber dazu kommt, denke ich mir meistens so, ja, die haben schon recht. Die haben schon irgendwie recht.
Ja, also wenn ich da mal so einhaken kann, dann kann ich das auch mit bestätigen. Das ist bei mir ähnlich, dass ich jetzt nicht so diesen Zwang im Hinterkopf habe, ja, den Klassiker und den Klassiker und den Klassiker, die du noch nicht gesehen hast, die musst du jetzt unbedingt nachholen. Das war ja auch von Steven und mir ein absolut smarter Move, direkt eigentlich, glaube ich, als dritte oder vierte Folge, die wir jeweils in diesem Podcast gemacht haben, war die große Folge über die Klassiker, die wir nie gesehen haben. Ich glaube, es war gleich Folge 3 oder sowas.
Ist eine schöne Folge. Ich habe die ja gehört. Ist das eine schöne Folge?
Ja, und ich glaube, da ist auch der Film Goodfellas bei Steven dabei gewesen und bei mir natürlich Schindlers Liste. Also die waren vertreten in dieser Folge und das ist aber auch ganz in Ordnung, weil man kann ja nicht alles gesehen haben und es ist auch zugegeben ein Hit and Miss. Also es gibt so Klassiker, die sehe ich dann nach ewiger Zeit, nach ewig großen Hemmschwellen, die mich daran gehindert haben, den früher zu gucken, sehe ich manchmal Filme und denke mir, ja, oh, schade, dass ich das jetzt erst zu spät sehe, weil großartig. Oder es ist halt so, ja, so doll finde ich ihn aus heutiger Sicht nicht mehr. Also nicht jeder Film ist zeitlos und nicht jeder Film kann das einlösen, dass man ihn mit den heutigen Sehgewohnheiten auch immer noch so toll findet. Weil bei vielen Klassikern muss man das ausblenden können. Also den muss man schon zugute halten. Ja, die haben das aber zum ersten Mal gemacht, was man jetzt vielleicht schon oft gesehen hat und vielleicht sogar auch schon besser. Das ist nicht immer ganz einfach und nicht immer möglich, aber da bin ich wieder bei Sandro. Oft denkt man sich, ja, ich verstehe schon, warum das so ein großer Klassiker ist, der so einen Stellenwert hat, der sich so eine Fanbase erarbeitet hat und der eben einfach so groß ist. Und das ist auch so. Und gerade bei den drei Filmen, die wir heute besprechen, kann ich bei allen drei Filmen verstehen, warum das so große Klassiker sind, so bahnbrechende Filme, nicht nur ihrer Zeit, auch bis heute. Und das kann ich gut verstehen, vor allen Dingen im Falle von Goodfellas und Schindlers Liste vor allen Dingen, was den Aufwand betrifft. Also die sind ja einfach wahnsinnig groß produziert und wahnsinnig eindrucksvoll und im Kleinen dann eben, dass dieses Kammerspiel von Sidney Lumet, die 12 Geschworenen, ist ja ein Film, den Steven und ich auch schon mehrfach in dem Verlauf dieses Podcasts sehr hoch gehalten haben, als einen der beispielhaftesten Kammerspiele, die es überhaupt gibt.
Und vor allem als einen der zeitlosesten Filme wahrscheinlich überhaupt. Also wann oder über welche Filme, die 70 Jahre alt sind, kann man sagen, die sind praktisch kein Stück gealtert und die funktionieren heute noch wie damals. Also das ist nun wirklich, wirklich selten und das ist eine dieser ganz wenigen Ausnahmen. Und um jetzt von meiner Seite aus nochmal darauf einzuhaken, was macht das mit mir, Klassiker gucken zu müssen? Also natürlich ist für jemanden, der einen Podcast macht, der Druck irgendwie nochmal ein bisschen anders, finde ich. Mhm. Also ich finde halt schon, dass man dann so, keine Ahnung, hier so die Top 20 auf IMDb, ich bin die gerade mal durchgegangen, ich habe da, ich glaube, 85% habe ich von gesehen. Es sind nur einzelne Filme, die jetzt hier fehlen. Und manchmal ist das dann halt auch einfach ein Genre, das mich halt nicht besonders anspricht. Also es hat schon einen Grund, warum ich zum Beispiel Goodfellas bis jetzt noch nicht geguckt hatte. Und deshalb habe ich auch, obwohl ich das damals auch so ein bisschen angekündigt habe, ja auch der Pate 2 immer noch nicht gesehen. Ich hatte dann damals, als ich den ersten gesehen habe, und den fand ich auch wirklich richtig gut, habt ihr mir gesagt, guck am besten sofort den zweiten, weil der schließt direkt an und jetzt bist du drin und so. Und das klang für mich total logisch. Und dann habe ich wirklich diesen Zeitpunkt verpasst. Und jetzt bin ich in so einem Modus, wo ich sage, ich habe wirklich keine Lust, mir wieder 3,5 Stunden Gangsterfilm anzugucken. Das ist aber halt
gab's,
nicht meins.
Da gab's doch von Paten so ein Serien, gab's da nicht so eine Serienversion auch von?
Nee,
das war das Boot. Aber ich glaube, genau. Wenn man dir mit dem Steven den Paten in so eine 8-teilige Miniserie 1 und 2 machen würde, dann würde die einfach weglutschen. Aber oh Gott, ein 3-Stunden-Film, ich kann es nicht machen. Das ist reine Psychologie.
Ja, aber wenn ich da dann sagen würde, oh, ich habe zwischendurch eine Pause gemacht und habe später weitergeguckt, dann würdest du sagen, wie kannst du das machen bei einem Film?
Das würdest du ja nicht machen, weil du das ja nicht bei Serien machst. Das ist ja. Übrigens, Dune Part 2 ist auf Platz 22, hast du Glück gehabt.
Also ich kann total nachvollziehen, dass man sich einem Klassiker schwer manchmal nähern kann, weil so viel Zeit dazwischen liegt und weil halt alle mitreden dann und dir dann quasi schon sagen, wie du den zu finden hast. Also du musst einen Ben Hur, musst du brachial und großartig finden oder einen Lawrence von Arabien oder so. Und dann siehst du, guckst du hinten aufs Cover und guckst so 3,5 Stunden und ach, puh, und was macht der da? Der reitet in der Wüste und ja, kann ich total nachvollziehen. Bei vielen alten Klassikern ist es tatsächlich so, dass ich hinterher auch so, wie Sandros gesagt hat, ganz oft denke, ja, ich kann das total nachvollziehen, warum der so hoch ist. Und ich kann auch tatsächlich, obwohl ich auch schon so viel gesehen habe, mich in diesen Moment zurückversetzen, wie das wohl gewesen sein muss, als sie das erste Mal gesehen haben und was das mit denen gemacht hat. Also ich bin ja ein großer Freund davon. Ich gucke ja auch gerne viele, viele alte Filme in Schwarz-Weiß, diese ganzen alten Universal-Gruselfilme und sowas habe ich ja immer wieder auf meiner Häppchenliste, wenn es mal so ein Sonntagnachmittag verregnet ist und ich weiß nicht, was ich gucken soll, dann wird das schnell mal Frankenstein oder Der Unsichtbare oder so. Ich kann mich da auch dann tief drin verlieren. Wir haben demnächst hier noch Lawrence von Arabien auf dem Programm, weil Paula den nicht kennt. Und das ist auch ein zäher Kampf. Also die Blu-ray liegt zwar vorm Fernseher, aber bis du sie dann da reintust.
Aber der ist auch geil. Den habe ich damals zum Beispiel geguckt, nur so, Alec Guinness von Star Wars hat in einem Film mitgespielt namens Lawrence von Arabien, ich muss ihn mir reinziehen. Und ich dann total überfordert, ich weiß nicht, wie alt ich war, halt ein Teenager noch, aber mochte ich. Ich habe irgendwie den nicht gerafft, aber das ist, glaube ich, das, was Berg auch vorhin meinte. Selbst wenn der Film, also es gibt natürlich die Win-Win-Situation, Film immer noch geil, irgendwie zeitlos und hat dir gut gefallen. Aber sag mal, bei einem Klassiker kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen, weil selbst wenn er der nicht so gut gefällt und der nicht so zeitlos inszeniert ist und so und der einfach vielleicht gerade bei Thrillern habe ich immer das Problem, die sind einfach nicht mehr spannend. So, ne? Ein Hitchcock-Film, der hookt einen einfach nicht mehr, weil du es halt schon kennst, so weißt, wie es ausgeht. Aber trotzdem lernst du was. Und ich finde, das ist eigentlich viel wert, weil wenn du dich viel mit Filmen beschäftigst und wir gucken ja nun wirklich viel, du erkennst so viel wieder und plötzlich weißt du das nochmal zu schätzen, wo das herkommt und dann bist du vielleicht nicht mega unterhalten, aber du hast irgendwie zumindest was gelernt wieder. Und das ist dann irgendwie auch schon für mich ein Win.
Ja, das ist genau das, was ich jetzt einwerfen wollte. Ich wollte eigentlich das Beispiel Hitchcock nehmen, dass ich das vor allen Dingen mag, wenn ich so alte Filme sehe und dann sehe, ach, da war das zum ersten Mal und dann das so erkenne und dann erschließt sich wirklich, dann geht so eine Kette im Kopf los und dann denkst du an die ganz vielen Filme, die davon inspiriert worden sind und dann verstehst du es auf einmal popkulturell. Das finde ich schon cool. Also das ist immer das, was mir sowas schmackhaft macht.
Wenn man die ganzen Tarantinos geguckt hat und dann irgendwann Jahre später merkt, ach, geil, da kommt dieser Zoom her, aus diesem japanischen Hongkong-Streifen irgendwo. Ja, und das ist halt irgendwie, oder die Musik, also das ist ein ganz anderes Filmerfahren, glaube ich, ne? Also gerade für Leute, die noch jünger sind als wir, die also noch mal eine andere Generation haben, wie spannend das eigentlich sein muss, dann diesen Aha-Effekt zu verspüren, den du gerade beschreibst. Also ich finde das immer richtig geil. So, ne? Da muss nicht mal der Film so richtig geil sein, aber selbst wenn ich merke, ah, das ist ja alles Hommage und das ist alles davon inspiriert, dafür ist es schon irgendwie ja eine schöne Experience. So.
Und vor allen Dingen, das kann man auch, das muss man nicht mit Klassikern haben. Ich erinnere mich, den gleichen Effekt hatte ich, als ich dann irgendwann mal endlich nach langer Zeit Rick and Morty angefangen habe zu gucken. Weil ich halt das Merchandise und die popkulturellen Sachen im Internet einfach alles kannte. Ja, das ist von Rick and Morty, ja, das ist von Rick and Morty. Und dann siehst du die Folgen dazu und dann siehst du mal, was ist eigentlich ein Mr. Meeseeks und so. Und dann hast du diesen Background und das ist so geil. Das hat so Spaß gemacht, das dann zu entdecken. Das finde ich cool. Und witzigerweise, das, was wir jetzt gerade irgendwie alles besprochen haben, das ist ja so ein bisschen das Prinzip ja von unter anderem zum Beispiel Movie Virgins, wo ich ja auch mal zu Gast war, da habe ich ja zum allerersten Mal Psycho von Hitchcock geguckt und den da besprochen mit dem Kühne zusammen. Das war auf jeden Fall richtig geil. Schaut da ruhig mal auch rein, ob er die Folge mal kriegt, weil da haben wir uns wirklich sehr, sehr intensiv über Psycho unterhalten und da haben wir ja genau diese ganzen Motive dann auch nochmal auseinandergenommen und wie sehr das eigentlich Sachen später dann beeinflusst hat. Das ist wirklich beeindruckend und wenn du dann, wo ich richtig baff war, als ich dann eben im Folge von Mank, was Sandro vorhin erzählt hatte, Citizen Kane dann endlich mal nachgeholt habe und dann denke ich mir, Alter, da kommt das bei Wolf of Wall Street her. Das ist ja so krass, wie die da ins Büro kommen, Freitagabend, ja, genau, mit Nutten und allen möglichen drum und dran. Das war halt einfach schon bei Citizen Kane. Und das ist halt fast 1:1 mit den Kameraperspektiven und dieser ganzen Szenenaufbau da entliehen. Also das ist schon krass. Und wenn du das siehst, das macht mir dann Freude. Aber es gibt auch wirklich so Klassiker, die unterwältigen mich total. Also ich dachte mir halt, als ich mal Wer die Nachtigall stirbt gesehen habe, was ist denn das? Also damit konnte ich überhaupt nichts anfangen.
Okay. Der ist auch nicht ganz einfach, das muss man dazu zugeben, weil er sich auch was getraut hat durch dieses Perspektive verschieben. Aus welchem Perspektivwinkel siehst du diesen Film? Darauf muss man sich eben einlassen, dass das von den Kindern da getragen wird. Ging mir beim ersten Mal auch so, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht so genau, ob ich den wirklich gut finde. Aber auch, Wer hat Angst vor Virginia Woolf zum Beispiel? Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch gesagt, das ist schon auch herausfordernd, dieser Dialoglastigkeit. Aber die Dialoge sind einfach so gut geschrieben, dass du eben nicht, ich konnte nicht ausmachen. Und das war zudem dann auch noch ein Lieblingsfilm meiner Sofabegleitung. Und dann haben wir das natürlich dann weitergeguckt. Und in diesem Zuge uns auch mal anderen, ganz anderen Klassikern genähert, nämlich Klassiker des deutschen Films oder der deutschen Serie. Und dann haben wir angefangen, eine der erfolgreichsten deutschen Krimiserien mal nachzugucken. Und die lief in den 60er, 70er Jahren, Der Kommissar. Und wenn ihr mal echt weirden Shit sehen wollt, ne, dann guckt euch die Folgen an, wie damals Fernsehen gemacht wurde und was damals als Straßenfeger rausgegangen ist. Da sind zum Teil Folgen bei, da sitzt du davor und denkst dir, das ist ein Stück Kunst. Aber es ist ein schlichter Krimi, ne? Mann rein, Schuss, tot und jetzt mal schnell auflösen. Und also die Art, mit welcher Ernsthaftigkeit die da an Themen rangegangen sind und mit welcher Absurdität die manchmal die Themen dann weiter bearbeiten. Also ich mache das gerne. Wir haben jetzt drei hier noch vor uns. Wir wollen mal loslegen. Und ich glaube, wir nehmen die Kröte zuerst. Die Kröte nicht im Sinne von, ist ein schlechter Film, sondern einfach die Kröte von im Sinne, es ist einfach ein schwieriger Film. Ihr habt zum ersten Mal Schindlers Liste gesehen. Das ist ein Film, der mit 195 Minuten jetzt kein Happen ist. Das macht man nicht mal ebenso nebenbei. Ich habe den 93 gesehen. Ich habe den in dem Jahr, glaube ich, alleine dreimal gesehen. Er ist, ja, im Grunde auf der ganzen Welt wurde der Film dann ja hochgehalten, ist zum Teil in Bildungspläne eingeflossen, ist Schulmaterial geworden. Es sind sehr, sehr viele positive Dinge entstanden, auch die positive oder die Art, wie man eben mit filmischen Mitteln über den Holocaust reden kann, so dass Leute danach einfach für immer quasi verändert sind und angefasst waren und sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollten. Das war was ganz Wichtiges. Es gab auch tatsächlich Diskussion, es gab auch Kritik Es gab die Kritik, dass der Holocaust trivial dargestellt wird oder die Juden als zu unpersönlich, weil denen nicht einzeln Gesichtern gegeben werden konnten und sowas. Und deswegen, ich will da gar nicht lange drum rumsammeln, der ist von Steven Spielberg, das heißt, es musste passieren, Berg, Steven. Und mich würde jetzt wirklich interessieren, 3 Stunden sind vergangen, ihr habt ihn gesehen und was war so das erste Gefühl, was euch da in den Kopf gekommen ist oder der erste Satz oder lass mal los.
Also es war ja meine Hausaufgabe, deswegen beginne ich jetzt mal und ich glaube, die Besprechung dazu können wir jetzt hier nicht unbedingt versuchen, auch weil wir jetzt ja noch 2 andere Filme besprechen, dem so jetzt gerecht werden zu wollen. Da bräuchte man schon eine ganz eigene Folge, glaube ich, um alles, was in diesen Film einfließt, mit irgendwie zu berücksichtigen, weil der Film ist sehr, sehr voll und das nicht im schlechten Sinne, sondern da ist einfach wahnsinnig viel reingeflossen. Ne? Man versucht einen relativ langen Zeitraum ja auch zu erzählen innerhalb der Geschichte, versucht trotzdem auf so Details einzugehen, dass eben in dieser Oskar Schindler diese Emaillenfabrik da gemacht hat und sozusagen in diese Rolle reingewachsen ist, seine Arbeiter, die eben dann hauptsächlich aus Juden bestanden haben, eben dann zu schützen und mit der Arbeit für ihn, die quasi vor der Tötung halt zu bewahren. So, das ist diese Geschichte im ganz kleinen, kurzen Zusammenhang, die da erzählt wird. Und ich finde, mein erster Gedanke nach dem Gucken war, dass ich tief beeindruckt war von Steven Spielberg, der einfach da mit perfekter Regie es geschafft hat, so einen riesen komplexen Film zu inszenieren, weil der ist ja von der Art her, wie der dir gezeigt wird als Zuschauer, ist der so rund, weil der wirkt zum einen so nah, also so fast schon dokumentarisch und zum anderen ist er aber trotzdem die große Geste, das als einen in Anführungsstrichen unterhaltsamen Film zu verpacken, der rund ist, der einen guten Erzählbogen hat, gute Spannungspunkte setzt, gute Rückschlüsse wieder bietet, auf Figuren eingeht, Figuren näher beleuchtet, mit ganz kleinen Szenen auch viel Charakter zu zeichnen und das auf eine Art und Weise, wie sie vor allen Dingen in der Zeit von Regisseuren meisterhaft gemacht worden ist, was heute bei vielen Filmen, die so auf Masse produziert werden, halt einfach abgeht. Ne, da wird sich nicht so dediziert mit subtilen Szenen mit auseinandergesetzt, wo man mit ganz wenig viel sagt. Und das schafft dieser Film permanent. Und das bei der Fülle von Sachen, die er verarbeitet. Das ist schon krass. Neben dem Inszenatorischen, wie das geschrieben ist, halt auch die ganze Ausstattung, wie viele Statisten, die Sets, die Kostüme. Also all das macht ja das aus, dass das so krass wirkt. Und das war vor allen Dingen mein Hauptgedanke dazu, so direkt nach dem Film. Bei Steve, witzigerweise ist mein Hausaufgabenfilm gewesen von allen dreien, die wir heute besprechen, ist das der am längsten schon wieder her ist. Weil ich den natürlich pflichtbewusst, wie ich bin, sehr schnell gemacht habe und dann die anderen von den anderen habe ich jetzt erst so vor einer Woche oder so geguckt. Die sind mir deutlich präsenter, aber bei Steven ist es nicht so. Steven hat nämlich gestern den Film geschaut. Also da sind die Gedanken jetzt noch mal frischer.
Ja, nicht nur, dass ich den Film erst gestern geschaut habe. Ich habe das euch ja auch schon im Off erzählt, also Sandra und Berke. Ich hatte auch noch vorher von der Firma aus Sommerfest und es war ein wirklich schöner Tag und ich gehe nach Hause und ziehe mir erstmal 3,5 Stunden KZ-Drama rein. Also es war auf jeden Fall ein krasses Kontrastprogramm, weil der Film mich halt echt hart getroffen hat. Das ist wirklich teilweise schwer zu ertragen, was man dort für Bilder sieht und auch wie drastisch der halt in der Darstellung ist. Also der nimmt da sozusagen kein Blatt vor die Kamera. Das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Generell, also die Grundstory an sich war mir schon bekannt. Ich bin halt generell jetzt nicht so der geschichtsfreundlichste Typ, also das war nie mein Fach in der Schule und mich hat das dann auch irgendwann angenervt, dass man immer wieder über diese Zeit geredet hat. Das wurde irgendwie so ein bisschen totgequatscht und deshalb versuche ich das so gut es geht irgendwie zu vermeiden. Und Berg und ich haben ja auch schon oft gesagt, also wann kommt man nach Hause und sagt, jetzt habe ich Bock 3,5 Stunden KZ-Drama halt zu gucken. Ne? Also das passiert halt nicht so oft. Aber was soll ich sagen? Ich war war absolut tief beeindruckt. Also von dem Film an sich, von Steven Spielberg auch als Regisseur, weil mir da nochmal bewusst geworden ist, was für ein unglaubliches Spektrum dieser Mann abgedeckt hat in seiner Karriere. Und ja, ich saß nach dem Film wirklich ziemlich bewegt da und hab das auf mich wirken lassen. Also ich muss doch das wirklich erstmal ein bisschen sacken lassen und dachte, ja, also der ist zu Recht in allen Listen der besten Filme vertreten und gehört da rein. Und krasses Ding, ja.
Wo du gerade
zweimal
ganz kurz nochmal, sonst vergesse ich das nämlich, weil du gerade Spektrum sagst, von Steven Spielberg, ist im gleichen Jahr rausgekommen wie Jurassic Park von ihm.
Ja. Also da gibt's auch,
sagt eigentlich alles.
Da gibt's auch tatsächlich zwei Anekdoten zu, weil in einem Interview hat Steven Spielberg gesagt, es ist natürlich, die Leute haben also über mehrere Monate sind sie zur Arbeit gegangen und die Arbeit war ein Stück von der Hölle. Und sich in diese Kostüme zu begeben und in diesen nachgebauten KZ und in diese Personas zu begeben, hat wirklich sehr, sehr viele sehr Schauspieler sehr hart gefordert. Und Steven Spielberg, der das Ganze ja unter Kontrolle halten musste, war auch so angespannt, dass es gab am Set, gab es keine Komik. Es gibt keine Bloopers, es gibt keine Versprecher, die witzig zusammengeschnitten wurden. Das gibt es alles nicht, nicht nur aus Respekt, sondern einfach, weil diese Atmosphäre nicht da war. Und da gibt es eben zwei Geschichten, wie hat Steven Spielberg es geschafft, trotzdem Herr der Lage zu bleiben und nicht einfach dran kaputt zu gehen, weil das könnte man ja auch. Ein Punkt war, dass er tatsächlich in der Post-Production für Jurassic Park war und das am Set von Schindlers Liste gemacht hat, um den Kopf frei zu kriegen. Und ein anderes war, dass er tatsächlich, und das fand ich eine tolle Story, der große Schauspieler und Komiker Robin Williams hat sich bei Steven Spielberg gemeldet von sich aus und hat ihm gesagt, einmal die Woche telefonieren wir. Und dann hat er ein 15-Minuten Stand-Up-Comedy-Set für Steven Spielberg gemacht am Telefon. Weil ihm einfach bewusst war, der Mann muss raus aus diesem Gedanken und wenn es nur für kurze Zeit war. Und so haben sich da ganz tiefe Freundschaften dann auch nochmal gebildet. Also das fand ich einfach eine ganz, ganz schöne Anekdote. Auch ganz nett die Anekdote von John Williams, der einen Rough Cut gesehen hat und dann gesagt hat, Steven, es braucht einen viel größeren Komponisten als mich, hier die Musik zu machen. Und dann hat Steven Spielberg gesagt, das weiß ich, aber die sind alle tot. Und das war halt John Williams auch schon wieder so getriggert und hat ja einen tollen Score gemacht, da kann man ja nichts sagen. Also 12-mal Oscar nominiert, 7 Prämien hat er gekriegt. Und darunter natürlich bester Film, beste Regie, aber auch Kamera, Musik, Schnitt, Szenenbild. Und Sandro, wann hast du den gesehen? Was hat's mit dir, also was es mit dir gemacht hat, kann ich mir vorstellen. Du bist ja ein sensibler Mensch.
Ich habe den, also für mich war das schon so ein Phantom der 90er. Ich habe immer mal wieder Passagen gesehen und das war auch so ein Film, wo meine Eltern dann tatsächlich mal gesagt haben, nee, den gucken wir jetzt nicht oder so. Lustigerweise, Alien durfte ich gucken. Egal, ist nicht, aber verstehe ich auch irgendwo. Ich habe den das erste Mal auch im Schulunterricht gesehen. Mich wundert das sogar, dass er bei euch nicht lief. Und hab dann, ich hatte tatsächlich eine Phase dann so, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, wo ich mich sehr für Geschichte interessiert habe, auch in große, also freiwillig große Vorträge über eine Stunde zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg gemacht habe, damals noch mit Mediator, da hat man so Sachen animiert und dann so Musik drunter gelegt, weiß ich noch, beim Ersten Weltkrieg war es Imagine von Perfect Circle und beim Zweiten Weltkrieg war es Descent the Shades of Night von Machine Head. Und da hatte ich auch Ausschnitte aus Schindlers Liste drunter gelegt. Und ich habe den Film super seziert damals. Das ist einer meiner meistgeschauten Filme tatsächlich aus diesem Grund. Vielleicht nicht immer in Gänze, aber ich habe schon viele Szenen komplett drin. Und ist auch für mich eine 10 von 10. Ist einer der besten Filme überhaupt, den ich aber niemals auf eine Bestenliste setzen würde, verständlicherweise. Weil natürlich geht's mir trotzdem so wie euch. Das ist, den am Stück zu schauen so und sich darauf einzulassen, das ist schon sehr niederschmetternd. Aber ich finde den grandios. Und ich habe tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung noch mal mir nur einzelne Ausschnitte nochmal angeschaut, um die aufzufrischen, was wurde da genau gesagt, auch nochmal im O-Ton, und ich finde, der Film geht für mich gar nicht auf Englisch. Das nimmt den auch natürlich durch den Schauplatz ganz viel Flair. Ich finde, der wirkt auf Deutsch viel besser und auch noch irgendwie viel realistischer natürlich, einfach weil man halt weiß, wo das auch stattfand und so. Deswegen, ja, Meisterwerk ist hier eigentlich ganz klar. Und das Ding mit dem Farbkontrast und dem roten Kleid ist auch etwas, was mich halt auch sehr geprägt hat. Also der Einsatz von Farben, ne, ich liebe Schwarz-Weiß, das kommt auch nicht von irgendwo her, so, ne? Das ist ein Film, der schon viel auch hinterlassen hat, als zu einer Zeit, wo ich das noch gar nicht wusste. Und bevor ich dir das Endfazit überreiche, Mo, kurz noch ein Funfact, weil du die gerade so schön aufgelistet hast. Ich habe nämlich auch noch ein paar rausgesucht. Und zwar, Spielberg hatte auch für den Film gar kein Geld genommen, sondern hat, also beziehungsweise das Geld, was er an Einnahmen durchs Kino und durch den Vertrieb bekommen hat, hat er halt zu 100% genutzt, um diese Shoah Foundation zu gründen, was man ja auch eigentlich, ne, soll ja der Begriff Shoah eigentlich bevorzugt werden, weil das steht halt für das große Unglück im Hebräischen und Holocaust für vollständig verbrannt. Griechisch ist eigentlich eine wesentlich dunklere Bezeichnung dafür, und Shoah ist halt eigentlich das, was es wirklich ist. Deswegen setzt er sich ja immer dafür ein, dass es so genannt wird. Und was ich sehr interessant fand, das habe ich auch jetzt erst im Vorfeld vor dieser Folge recherchiert, Spielberg wollte ja, dass Schindlers Liste eben auch wegen Jurassic Park und weil das Thema halt so sehr mit seiner eigenen Geschichte in Verbindung steht, wollte er es gar nicht machen und wollte das Ding nur produzieren. Er hat das nämlich Roman Polanski vorgeschlagen. Der war allerdings noch viel mehr involviert in die Geschichte, dessen Mutter wurde selbst in Auschwitz ermordet. Der konnte dann aus dem Krakauer Ghetto fliehen und hat dann bei so einer katholischen Familie gelebt, die bezahlt wurde, damit sie ihn verstecken und sowas. Also der ist quasi der hat das richtig mitbekommen noch. Und dann hat er, als Polanski abgelehnt hat und gesagt hat, das ist eine zu große Bürde, eben diese Bürde selbst übernommen, weil er sie niemand auftragen konnte. Was ich interessant fand, weil Roman Polanski ja 2002 dann den Pianisten gebracht hat, den ich auch sehr niederschmetternd finde. Aber ja, das ist so mein Verhältnis zum Film. Und ich bin sehr froh, dass ihr den jetzt endlich gesehen habt und das auch nachvollziehen könnt, warum wir einen guten Podcast-Namen haben.
Auf jeden Fall. Und ich will noch mal anmerken, also eine Sache, das ist mir noch wichtig, das noch mal rauszukehren. Du hast es ja eben noch mal angesprochen, die Szene, wo dann das Mädchen mit dem roten Kleid das erste Mal auftritt. Das ist ja die Säuberung des Ghettos. Und ich finde, das ist eine der intensivsten und niederschmetterndsten Szenen an sich. Also das ist wirklich schwer zu ertragen gewesen, weil es ja auch keine kurze Szene ist. Das geht ja nicht 2 oder 3 Minuten. Ich weiß nicht, die geht ja 30 Minuten oder so?
Nee, so viel ist es nicht. Also bei den, ich glaube, nach 7 Minuten gibt es den ersten Schnitt. Im Ganzen läuft das Ganze irgendwie so 15 Minuten, sowas. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr gefühlt, sehr intensiv, sehr doll, sehr stark, ja.
Aber dann merkt man ja zumindest, wenn ich es halt schon so lange einschätze, wie es sich halt angefühlt hat. Und nicht, weil es irgendwie schlecht inszeniert war. Ganz im Gegenteil, es war halt einfach so krass und intensiv inszeniert und man fühlt sich immer wieder vor Augen. Das ist nicht nur ein Film, das war in ähnlicher, also ne, nicht in 100%, also er hat das ja irgendwie, ne, ihr wisst, was ich meine, es war halt schon so, und Dinge, die dort gezeigt werden, die sind auch in ähnlicher Weise halt passiert, dass da einfach die Leute wurden halt einfach erschossen, wenn die halt Lust dazu hatten, da jemanden zu erschießen, haben sie jemanden erschossen. Ich weiß, das ist,
na, die Szene also, mit der Ingenieurin ist die ja, sich so bei mir eingebrannt hat, ne? Weil das ist nämlich auch in so kurz, das ist so eine 2-Minuten-Szene, aber das beschreibt perfekt, wie halt diese Nazi-Ideologie und dieser und eigentlich Rassismus in der Nutshell auch so, ne? Ne? Dann wird sie da erschossen, obwohl sie recht hat und sich einsetzt, ihr eigenes Volk quasi in so ein Lager zu stecken. Und wie sie dann halt auch sagt, so, ne, dazu gehört mehr als das. Ja, ja, komm. Und dann sagt er aber, lassen Sie alles abreißen, neu aufschütten und machen Sie so, wie sie es gesagt hat. Und das ist so, das ist eigentlich die Perversion dieser ganzen Ideologie. Perfekt, ohne dass man das irgendwie erklärt bekommen muss. Sehr erschütternd, finde ich.
Ja. Also um die Besprechung dieses Films jetzt heute für mich mal noch abzuschließen mit meinen letzten Worten dazu. Bei all dem Lob gibt es bei mir auch Kritik. Weswegen der Film jetzt bei mir nicht die 10 von 10 ist. Das hängt ein bisschen damit zusammen, das hat sich ja über die Zeit auch so ein bisschen gewandelt, wie diese Zeit betrachtet wird, wie die Gräueltaten betrachtet werden, wie es dargestellt wird und so weiter und so fort. Und ich finde, da macht der Film viel richtig. Den Oskar Schindler, gespielt von Liam Neeson hier an der Stelle, haben wir ja noch gar nicht erwähnt, nicht zu überheroisieren, weil der Film es schafft, das auch so darzustellen, dass der da so ein bisschen reingerutscht ist. Ne? Es wäre jetzt vermessen zu sagen, er ist angetreten als Mensch mit hehren Idealen, mit dem Ziel, irgendwie Menschenleben zu retten. Das ist ja so nicht gewesen, sondern war im Prinzip ja auch bloß einer, der in Reih und Glied gestanden hat und nach seinem Vorteil gesucht hat, vor allen Dingen auf wirtschaftlicher Seite. Und erst im Zuge dessen, natürlich auch zu seinem Vorteil gesehen hat, er hat gute Arbeiter, da sind Leute, auf die er sich auf jeden Fall verlassen kann, die ihm dabei auch helfen, seine Zahlen zu erreichen, mit denen er sich selber als Person rechtfertigt. Und er konnte Gutes tun, weil er es konnte. So. Und dann hat er es gemacht. Und erst währenddessen ist er so in diese emotionale Schiene so zusätzlich reingerutscht. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, das ist der glühende Held gewesen, der von Anfang an sich fürs Gute eingesetzt hat, sondern eigentlich ist er so nicht angetreten, aber es ist in ihm gewachsen und das ist super. Und das macht der Film eigentlich gut bis zum Schluss. Ich finde, der Film hat so starke Bilder und so starke Szenen und so Szenen, die dich auch so wachrütteln und die dir auch wirklich glaubhaft Schrecken nahe bringen können. Dann finde ich so diese letzte Szene, wo vor allen Dingen in dem Kontext, wo es dann um seine Flucht geht, wo er dann abhauen muss, wo das so alles dann so befreit wird und er sich dann so verantworten soll und dann so diese, ja, und dieser Ring hätten noch zwei Leben sein können und so, das ist zu viel. Ich fand das wirklich zu viel, es hat es überhaupt nicht gebraucht, um mir das klar zu machen. Das war diese Pathetikkeule zu doll. Und damals, dass das damals so inszeniert wurde, kann ich, glaube ich, verstehen, weil da war das Narrativ, wie diese Zeit betrachtet wird, noch ein bisschen anders. Jetzt, aus heutiger Sicht, finde ich, man hätte es nicht ganz so über mit Pathos vollkleben müssen, um die Message
zu bringen. Das ist interessant, dass du die Szene ansprichst, weil ich das auch tatsächlich ein bisschen ähnlich gesehen habe. Also ich habe während des Guckens immer gedacht, krass, wie drastisch dieser Film ist und wie un-Hollywood-like der ist. Also nichts daran hat mich eigentlich an das Pathetische von Steven Spielberg erinnert. Gar nicht. Und dann kam aber die letzte Szene und dachte, ja, da ist dann doch wieder so der klassische Spielberg zu sehen. Und ich fand das dann trotzdem, also mich hat das trotzdem irgendwie ergriffen. Aber wenn du das jetzt auch nochmal so sagst und ich das nochmal Revue passieren lasse, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, dass das vielleicht ein bisschen too much war. Aber für mich ist es trotzdem, also gibt den Ganzen keinen Abbruch, ist für mich auch trotzdem eine 10 von 10. Also das Ding ist ein absolutes Meisterwerk.
Ja, ich denke, dass so etwas hat sicherlich auch mit ein bisschen Zugeständnis zu tun, mit auf einer leichteren Note enden. Ne, nochmal irgendwie das Herz ansprechen und so. Ich glaube, das sind dann sicherlich auch Teile, die im Studio einfach entschieden werden. Das Studio generell war dem Film ja nicht so richtig wohlwollend gegenüber. Es gab langes Gerangel, dass ein Schwarz-Weiß stattfinden soll, dass das Thema überhaupt so kommt. Und es gab halt diesen Deal, mach mal Jurassic Park und dann erlauben wir dir deine Low-Budget-Produktion, die du hier unbedingt machen willst. Alles in allem, um das dann auch wirklich abzuschließen jetzt, weil wir haben ja noch zwei. So eine richtige kritische Analyse vom Film ich habe den ja jetzt schon ein paar Mal schon gesehen und auch damals schon irgendwie gleich gehabt, ich habe den Leuten nur gesagt, geht den mal gucken. Ich habe nicht gesagt, ich finde den super oder sowas, weil mir die ganze Technik damals noch wirklich total Wurst war. Ich würde auch heute immer noch sagen, das ist ein monumentales Stück Kino. Das ist eine großartige Leistung aller, die da mitgemacht haben. Also auch die Darstellung von Amon Göth, von Ralph Fiennes ist erschaudernd gut, leider. Wer ihn nicht gesehen hat und sagt, na, das ist halt eben die Art Film, die ich nicht gucke. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Also so wie ich darauf reagiere, wenn man schlecht mit Tieren umgeht, gibt es Leute, die haben halt andere Themen. Und eins der wichtigsten Themen, was vielen Leuten eben zusetzt, ist diese Geschichte, ist der Holocaust. Das kann ich also total nachvollziehen. Wer sich aber trotzdem daran traut, wird auf jeden Fall belohnt mit einem Film, der dich auf jeden Fall nicht kalt lässt. Das ist, glaube ich, das, wo wir alle einer Meinung sind.
Auf jeden Fall.
So, dann leite uns doch mal zum nächsten.
Ja, ihr habt ja beide vorhin schon fast nicht aufhören können, über die 12 Geschworenen zu reden. Also das ist ja ein Film, der es euch mir auch, also schon diverse Male gesehen, auch in den diversen Fassungen, die es gibt, Remakes etc. pp. Und unser hochgeschätzter Kollege, der Sandro, hat sich mal einfach über, ich weiß nicht wie viele Jahre gedacht, ach, ich ignoriere den komplett. Ich guck den nicht. Der ist auch zu alt.
Nee, und, ja. Das stimmt ja gar nicht. Naja.
Also du hast ihn als Hausaufgabe bekommen und du hast ihn dir angeguckt. Und ja, du hast ja die, ich hoffe, du hast die alte Version von 57 gesehen.
Ne? Ausgeborgt auf einer schönen Retro-DVD bei Berg.
Retro-DVD?
Ja, ich meine auch so vom Layout und so, da siehst du so, ne, als die angefangen haben, DVDs zu produzieren, 97, haben gesagt, ja, komm, wir
müssen mal hier. Ja, die Cover, das war eine Katastrophe.
Ja, mach mal kurz was mit Paint, fertig. So, also, warum habe ich den nicht geguckt? Also, ne, nicht, dass du mir hier was in die Schuhe schiebst, du weißt, dass ich alte Filme mag. Ich habe das, der Grund, warum ich den nicht gesehen habe, ist auch meine große Kritik an dem Film. Ich habe das Gefühl, schon so viel über den Film gehört zu haben, dass ich einfach genau weiß, was passiert. Mhm. Und das ist halt auch so das Problem. Das ist halt der Film hat eigentlich mich in keiner Sekunde überrascht, weil es ist genau das passiert, was ich halt mir vorgestellt habe, was in dem Film passiert, so was die Synopsis hergibt und wie es dann ausgeht. Und ne, wir können ja mal ganz kurz auf die Synopsis eingehen. Ne, du hast halt das für die Leute, die den wirklich nicht kennen. Das spielt halt 6 Tage, da gab es halt einen Mordprozess, der ging halt über 6 Tage lang. Und da wird ein 18-jähriger, ich glaube Puerto Ricaner war das, auf jeden Fall aus einem New Yorker Slum, wird des Mordes an seinem Vater beschuldigt. Und die 12, also das Geschworenengericht bestehend aus 12 unterschiedlichen Leuten, die sich halt nicht kennen, so, oder wie das Geschworenengericht halt, werden in das Geschworenenzimmer ziehen sich dahin zurück und müssen halt ein Urteil fällen. Ne? Also sie müssen sich halt dann einstimmig dafür entscheiden, ist der Angeklagte schuldig oder nicht, nach dem, was sie die letzten 6 Tage gehört haben. So, und letztendlich geht es hier gar nicht um den Fall, sondern es geht eigentlich um die Erwägung, wie gehen wir jetzt als außenstehende, nicht involvierte Menschen, die halt in dem Sinne diese Macht dann haben, über Leben und Tod zu entscheiden, wie gehen wir jetzt damit um? Wie entscheiden wir uns? Ne? Und da gibt es dann natürlich diese ganzen unterschiedlichen Befindlichkeiten, die sich dann daraus entwickeln, weil ja jeder seine eigene Geschichte mit sich in diesen Geschworenen, in das Geschworenenzimmer mitbringt. Und Geschworener Nummer 8, gespielt von Henry Fonda, der Schauspiellegende, der ist halt als einziger von den 12 dagegen. Also dagegen, ihn zum Tode zu verurteilen. Und er hat auch noch, er fängt dann an, die anderen, ne, erstmal von seinen Beweggründen zu überzeugen und ist auch erstmal nicht per se dafür, ihn freizusprechen oder sonst was, aber er hat Zweifel. Und diese Zweifel versuchen sie dann über die Laufzeit des Films, ich glaube, der geht nur um die 90 Minuten, versucht er dann zu ergründen. Und es geht letztendlich einfach darum, einen Diskurs zu führen. Also es ist, ich denke, der Film ist gerade deswegen auch heute noch so berühmt, weil er einfach, weil er zeitlos ist, den würde man heute noch genauso machen, bin ich der Meinung. Vielleicht jetzt nicht in der Dramaturgie, aber einfach inhaltlich und von der Inszenierung, ne, als Kammerspiel selber. Und das ist halt einfach ein Musterbeispiel dafür, wie sich halt unterschiedliche Mächteverhältnisse oder Rollenbilder unserer Gesellschaft in so einer Gruppendynamik verhalten. Ne, also einfach eine perfekte Sozialanalyse eigentlich. Ne, und da hast dann halt verschiedene Charaktere, die halt gewisse Stände repräsentieren. Ne, du hast so einen Bankbeamten, dann hast du irgend so einen leichten Bauarbeiter ohne intellektuellen Hintergrund, wo du merkst, der ist ja sehr grobschlächtig. Dann hast du so einen Handelsvertreter, einen Architekten. Dann hast du einen Naja, Lee G. Cobb spielt ja so einen sehr aufbrausenden Typen, wo dann halt sehr schnell klar wird, ne, der geht mit harter Kante ran und hat da auch, wird auch schnell klar, dass der selber Probleme mit seinem Sohn hat, der in einem ähnlichen Alter ist und so weiter. Und europäische Einwanderer, dann ist einer selbst aus einem Slum und jeder hat natürlich eine ganz andere Herangehensweise, wie er auf diese Geschichte reagiert. Und so wäre es ja bei uns auch. Wir, gut, wir sind jetzt vielleicht nicht die repräsentative Gruppe, ne, aber alte weiße Cis-Männer, aber auf der anderen Seite hat trotzdem jeder ja eine andere Geschichte hinter sich und das ist halt so spannend, wie dieser Film da rangeht und dann nach und nach über diesen Fall eigentlich die Geschichte von diesen 12 Angry Men erzählt wird. Das ist super spannend, das ist herausragend geschrieben. Was ich vor allem interessant fand, war, wie geil die Kamera ist in diesem Film. Ich meine, der ist von 57 und also das ist zum Beispiel etwas, worauf ich früher nie geachtet hätte. Aber so da bin ich immer so dankbar dafür, dass ich mich mit Filmen beschäftige und dann gucke ich mir so ein Ding an und denke mir so, oh, wie geil das diese klaustrophobische Stimmung da einfängt und dann mit diesem Wetterumschwung draußen, dann kommt ja dieses Gewitter und dann die Hitze in dem Raum, weil die Klimaanlage ausfällt und dann auch wie genial diese Bilder angeordnet sind, wer wo im Raum steht. Und dann geht die Kamera auch immer näher ran, dass es richtig unangenehm wirkt, teilweise.
Also ich krieg total Gänsehaut bei der Szene, wo der eine ältere Mann auch anfängt, so rassistisch abzulästern und alle sich von ihm wegdrehen. Das ist so geil, das ist wie ein Gemälde, das könntest du dir an die Wand hängen, das ist Hammer.
Perfekt, absolut. Ich glaube, das müssen wir auch als Thumbnail nehmen, wie sie den dann alle auch anschauen am Ende, den letzten auch. Großartig, also ja. Und das ist was, finde ich, wo der Film seiner Zeit voraus war, weil hier auch sehr viel, obwohl es ein Dialogfilm ist, wird eben auch nicht alles erklärt. Weil die Schauspieler dürfen wirklich schauspielern und mit diesem Subtext, der sich langsam offenbart, den die Figuren in sich tragen, reichen dann eben auch manchmal Blicke oder Verhaltensweisen oder eben nichts dazu sagen aus, um etwas zu erklären. Also ich fand den wirklich großartig. Wer hätte es gedacht? Natürlich fand ich den großartig, diesen großartiges Stück Film. Würde aber wahrscheinlich genau das gleiche Problem, was Berg mit Schindlers Liste hat. Also ich meine, als ich in den 90ern Schindlers Liste gesehen habe und das Ende voller Pathos gesehen habe und dann Liam Neeson sagt, ich hätte noch mehr retten können und dann gibt es noch dieses Outro am Grab. Da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ne? Aber jetzt würde ich das wahrscheinlich auch als kitschig empfinden und sagen, Steven Spielberg, lass es doch mal ein bisschen sein. Und jetzt ist es natürlich so für die 12 Geschworenen, wenn ich den halt jetzt sehe, das erste Mal, denke ich mir so, ja, wir haben das kapiert, warum du das mit deinem Sohn jetzt so hier, ne, also das ist zum Beispiel etwas, da wird mir das von Anfang an zu sehr auf die Nase gebunden, wie diese Figuren denn jetzt dann handeln. Und dann wird das am Ende dann natürlich zu sehr overacted auch. Und dann kommt das dann, dieser emotionale Ausbruch ist zu sehr gewollt. Ne? Finde ich, hätte der Film so nicht gebraucht, dann hat den da für mich so ein bisschen, das war so der ungläubige Moment, der am Ende einfach zu viel zum Zuschauer brüllen wollte. So, ne? Und das ist aber das Einzige, was mich gestört hat. Ansonsten fand ich den sehr schön, war eine schöne Hausaufgabe, die 90 Minuten. Das ist ja nicht mal die Hälfte von Schindlers Liste, Leute. Da habe ich ja Glück gehabt.
Ja, ja, ja.
Hat denn ihr beide, die ihr den Film ja schon öfter gesehen habt und auch kennt, und ich habe den auch öfter gesehen, habt ihr denn jemals eine der anderen Verfilmungen euch dann noch angeguckt? Oder war es mit dem einfach...
Nee, hatte ich nie Lust drauf, mir noch eine andere Verfilmung anzugucken davon.
Okay. Also ich habe tatsächlich zwei noch gesehen. Also ein paar Jahre später ist eine deutsche rausgekommen.
Mit Armin Müller-Stahl, ne?
Armin Müller-Stahl, aber auch Siegfried Lowitz, ne? Den kennt man ja als der Alte. Ralf Wolter, den kennt man ja aus vielen Filmen, eher komödiantisch hier, aber weniger komödiantisch. Mario Adorf halt wirklich tolle Verfilmung, ziemlich genau 1:1. Und 97 von William Friedkin, den wir ja nun auch alle kennen als Filmemacher, gab es dann nochmal eine TV-Fassung, die ist deutlich länger, die geht fast 2 Stunden. Und ist exakt dieselbe Geschichte, nur ein bisschen modernisiert im Sinne von, es spielt halt eben auch zu einer anderen Zeit und die Charaktere sind dann nochmal anders aufgestellt mit einem großartigen James Gandolfini da drin, auch da schon Armin Müller-Stahl drin, als so ein bisschen der Exot in dieser Gruppe. Also ans Original kommen sie alle nicht ran. aber trotzdem funktionieren sie immer noch für sich auch. Also auch selbst diese TV-Fassung mit Jack Lemmon eben in der Rolle desjenigen, der alle auf seine Seite kriegen muss, hat er toll gemacht. Hat mir immer gut gefallen. Und ist auf meiner Meinung nach auch so ein Film, der nicht alt wird, weil der so soziologisch und psychologisch immer noch genau das Verhalten zeigt, wie wir Menschen eben in der Gruppe sind. Also wenn jeder versucht, seine Individualität nach außen zu kehren und dann vielleicht auch noch mit seinem Hintergrund irgendwie zu kämpfen hat und was dann in der Gruppendynamik passiert und sowas, finde ich nach wie vor spannend. Und ich denke mal so, das ist auch so einer der Gründe, warum der Steven den Film wahrscheinlich gut findet, weil das ist natürlich unser kleiner Soziologe, unser kleiner Psychologe in dieser Viererrunde, der kann dem Film wahrscheinlich da ganz viel abgewinnen, ne?
Ja, ich finde es halt einfach so krass, wie der Film halt an Relevanz einfach nicht verloren hat, ne? Also, dass er halt immer noch exakt die gleichen Probleme widerspiegelt, wie es sie heute auch gibt. Natürlich in anderen sozialen Gefügen und mit anderen technischen Mitteln, wo dann ähnliche Problematiken halt auch auftreten. Das finde ich halt super spannend. Und ich finde es halt auch einfach erschreckend, dass dort jetzt zu Beginn des Films die Leute dann halt einfach schnell ein Urteil fällen wollen, weil denen es heiß und das ist doch klar und da brauchen wir doch gar nicht drüber nachdenken. Also wirklich überhaupt gar keine Zeit, über so eine wichtige Sache zu verschwenden, weil man nur an sich und wirklich so das niederste Gefühl, was man jetzt gerade befriedigen muss, nämlich irgendwie ins Kühle zu kommen, ne, weil es einem unangenehm ist, das halt irgendwie dann nach vorne zu stellen und dann aber das Leben dort eines Menschen praktisch direkt damit zu zerstören. Also das finde ich wirklich krass, dass das halt einfach so eine zeitlose Thematik ist und das fasziniert mich einfach. Also ich finde das total klasse, weil das nicht viele Filme schaffen.
Ja. Und ich meine, ich bin ja, ich glaube, du verwechselst das, weil ich bin immer so der herausgekehrte Küchenpsychologe bei uns. Deswegen musste Sandro auch schmerzlich feststellen, dass ich ja auch Trash-TV gerne gucke. Aufgrund der psychologischen Komponente.
Ach, Bert, wir haben übrigens die Staffel zu Ende geguckt, weißt du das? Ach stimmt, wir haben doch noch hin und her geschrieben. Ja. Gut, das passt jetzt nicht so richtig rein, aber wir haben
nicht so richtig, aber
Germany Shore zu Ende geguckt. Ich wollte nur sagen, es war auch 10 von 10.
Ja, auf jeden Fall. bei mir,
was ihr euch traut in so einer Folge, also wirklich.
Ja, muss man mal sagen.
Nee,
ja.
Aber bei mir die 12 Geschworenen sehr präsent, habe ich erst vor 2 Tagen jetzt nochmal geguckt, ist also sehr frisch und ich, die erste Minute des Films läuft und ich bin angeknipst. Ich kann nicht aufhören, der bannt mich, egal wie oft ich den sehe, so extrem, weil das einfach, wie wir es gerade schon gesagt haben, so psychologisch einfach super funktioniert. Und ich verstehe das auch, dass man das für den Film so auf 90 Minuten so macht, wie man es macht. Aber wir haben natürlich auch am Anfang des Podcasts mal sehr früh schon, wir haben mal eine Folge gemacht über die besten Kammerspiele. Das war auch, glaube ich, auch so Folge 5 oder 6 sehr zeitig. Da haben wir den natürlich mit dabei gehabt. Und da kann man das copy-pasten. War genau dieser kleine Flaw, den ich bei dem Film auch hatte, der mir fehlt zum Meisterwerk, ist eben das, dass es sehr konstruiert auf diesen Konflikt hinausläuft, der dann auch sehr overacted ausgetreten wird. Könnte man subtiler machen, sei es drum. Die Charaktere sind natürlich alle für sich so unterschiedlich angelegt mit ihren Päckchen, was jeder zu tragen hat, dass die genau auf diese Emotionen oder genau auf diese Blockade, die jeden von ihnen im Weg steht, um das Urteil richtig zu machen, das, was da Einfluss hat. So, und das verstehe ich, warum man das filmisch so macht, könnte man natürlich ein bisschen weniger subtil machen. Aber was ich eben so gut finde, ist, dass es ganz schön darstellt, die Schere zwischen Emotion und Abstraktion. Weil es ist nicht die Aufgabe der Geschworenen zu ermitteln, ob der jetzt schuldig ist oder nicht, sondern es ist ja die Aufgabe, ob die Information, die man hat zu dem Fall und die Beweise und die Indizien, ob die ausreichend sind, um Zweifelsfall sagen zu können, dass der schuldig ist. Und das finde ich, das ist eine Abstraktion von jedem Gedankengut, was jeder von denen in sich trägt, weil nämlich auch Henry Fonda als einziger Zweifler am Anfang sagt, ich sage nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass er schuldig ist. Ich glaube sogar, dass er schuldig ist, aber die vorliegenden Informationen geben mir nicht genug Anlass, das Urteil über das Menschenleben zu fällen. Und das ist eigentlich der interessante Punkt, von dem alles in diesem Film ausgeht. Und das ist wahnsinnig gut gemacht. Es ist ein Meisterwerk irgendwo, Klassiker zu Recht und sollte Das ist einer der Filme, wo ich sage, sollte jeder gesehen haben, der irgendwas mit Filmen anfangen kann.
Gut.
No, magst jetzt du den auch?
Ich liebe den, ja. Das ist okay. 10 von 10.
Ach so,
also ich gebe, ja, also die Hausaufgaben bei all drei Filmen ist 10 von 10, wobei der jetzt kommt, bei dem ich ein bisschen Angst habe, und vielleicht sage ich das deswegen vorweg, damit der Steven sich dann genau also überlegen kann, was er sagt. Der nächste Film ist eine 12 von 10. Und was? Da gibt es auch
12 was von ist der? 10.
Der ist eine 12 von 10 und da gibt es kein Vertun. Dieser Film ist maßgeblich schuld daran, dass es die beste Serie der Welt gibt. Das kannst du mir nicht mies machen, aber es ist auch der Grund, warum Joe Pesci unser Gott ist. Denn wenn nicht wegen diesem Film, dann weiß ich nicht, es sei denn, du willst mir mit Kevin allein zu Hause kommen, aber dann müsstest du wirklich mal eine Backpfeife mit einem nassen Waschlappen abholen. Anyway, wir kommen natürlich zum Meisterwerk von Martin Scorsese,
Killers of the Flower Moon.
Shut the fuck up.
Tschüss, Berg.
Shut the fuck up.
Ah, so, 1990, Goodfellas, der deutsche Beititel, 3 Jahrzehnte in der Mafia. Ein Film, den ich weiß nicht, wie oft gesehen habe. Heute zum Beispiel. Ein Film, der mit einem meiner Lieblingssätze anfängt, seit ich zurückdenken kann, wollte ich Gangster werden. Denn wie ihr euch vielleicht erinnert, wollte ich ja auch nur zwei Dinge werden im Leben. Beide haben nicht geklappt. Ich hatte die Wahl, ich wollte entweder Vampir werden.
Oder eine Macaroni.
Hat das, oder eben ein Gangster in der Mafia. Beides hat nicht geklappt. Das mit der Mafia liegt einzig daran, dass ich eben nicht reinblütig bin und kein guter Verdiener. Deswegen konnte ich da nicht so lange drinbleiben beziehungsweise mitmachen wie unsere Charaktere hier, Jimmy Conway oder Henry Hill. Du hast ihn noch nie gesehen, Steven, vorher. Du hast aber auf jeden Fall davon gehört. Du wirst wahrscheinlich vorher irgendwann mal Clips gesehen haben. Es gibt ja ganz berühmte Clips. Es gibt ja ein Clip zum Beispiel, wird ja immer wieder gezeigt, wenn es auch darum geht, wie man am Filmset improvisieren kann. Und dann kommt etwas raus, was so, so, so gut ist, dass man denkt, das kann der sich nicht ausgedacht haben. Das ist ja eine dieser Szenen hier in dem Film. Bevor du es kaputt machst, Berg, magst du den Film?
Ich? Ich habe... Ich finde ihn gut.
Ich merk schon, ich muss gehen. Hier
nee, gleich. Ich finde ihn gut. Also, mir hat er gefallen. Er ist von den dreien, die wir heute sprechen, für mich der Schwächste. Aber er ist wirklich gut. Und ich habe den vor langer Zeit mal gesehen. Also das muss 12 Jahre her sein, ungefähr. Vielleicht noch länger. Und da fand ich ihn damals, hatte ich aber mit Filmen noch nicht so viel am Hut und konnte auch vieles noch nicht so zu schätzen wissen. Da fand ich ihn okay. Also mehr als okay. Ich habe, glaube ich, eine 7 von 10 damals gegeben. Aber jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und da zeigt sich ähnlich wie bei Spielberg bei Schindlers Liste, dass du siehst, okay, der Mann weiß genau als Regisseur, was er tut und was er da inszeniert. Und deswegen, jetzt ist er bei mir, glaube ich, mit einer stabilen 8 rausgekommen. Fand ihn wirklich gut. Aber hat für mich auch Schwächen.
Gut. Sandro?
Goodfellas war einer dieser Filme, die ich damals als Pflichtprogramm empfunden habe, dass man die gesehen haben muss. Mhm. Irgendwann mal in so einer schäbigen Videothek in Dresden-Gorbitz mir Goodfellas ausgeliehen und reingeballert. Ich habe ein Problem bei Goodfellas. Ich habe Casino vorher gesehen. Okay. Und der gefällt mir bis heute besser. Und da die Filme sich sehr ähnlich sind, ja, also sind, ich sage jetzt mal, oberflächlich betrachtet. Ne? Die erzählen nicht, die bedienen das gleiche, die gleiche Art von Film und wie er inszeniert ist und so und auch dieses Geschichten erzählen über viele Jahre hinweg und dieses Mafia-Thema und sowas. Ich sage jetzt rein oberflächlich betrachtet, für mich damals war einfach Casino der stärkere Film. Ich müsste das verifizieren, ob das heute immer noch so ist, glaube aber ja. Und das war so ein bisschen für mich immer das Problem bei Goodfellas. Ein Paten kannte ich schon, Casino kannte ich schon. Ich habe nicht so richtig für mich in meinem Leben den Platz, warum brauche ich den jetzt noch, verstehst du, was ich dir sagen will, gefunden, als Alleinstellungsmerkmal. Hätte ich den zuerst gesehen, hätte er mich wahrscheinlich komplett umgehauen. Und ich glaube, ich habe dieses Gefühl nie so richtig ablegen können, dass das immer meine zweite Wahl wäre, gerade wenn es Gangsterfilme ist. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube sogar, dass ich Departed mehr mag, wenn es jetzt um Scorsese geht, der auch irgendwie ähnliche Sachen bedient. Deswegen, es ist halt einfach ein sehr guter Film. Das will ich damit sagen, aber eben nicht mehr für mich.
Also der Pate ist nicht von Scorsese. Das
ist mir klar, aber...
Ja, okay.
Nee, das klang vorhin auch... Vorhin, ich habe den Paten habe ich schon vor Casino und Goodfellas gesehen und Departed meinte ich jetzt, weil es um Scorsese und über Mafia und viele Jahre hinweg erzählen geht und sowas.
Mhm. Okay. Mhm. Na gut, also um den Top voll zu machen, Steven?
Ja, dann sag ich
mal
was.
Ist ja ein Thema, das dich nicht so richtig packt. Das ist jetzt nicht das Thema deiner Wahl, obwohl du beim Paten ja kurzzeitig aufgeblüht bist, wie wir vorhin gehört haben.
Und ja, dann bist du total.
Abgeblüht und
also das ist absolut die Hauptproblematik für mich gewesen, dass ich den Film halt nicht gut finden kann. Also ich finde den nicht gut. Ich fall einfach mal direkt mit der Haus ins Tür. Der hat mir mit der Tür ins Haus. Der hat mir wirklich nicht gefallen. Ich konnte dem sehr, sehr wenig abgewinnen. Ich mag keine Gangsterfilme. Ich habe ganz große Probleme, überhaupt mich zu überwinden, die zu schauen. Und wenn ich das jetzt im 1:1 vergleiche, ich fand den Paten wirklich richtig, richtig gut. Der hat mich auch die ganze Zeit über gefesselt. Sogar meine Frau, die noch viel weniger auf solche Filme steht, fand den Paten gut. Und die ist nach 40 Minuten oder 50 Minuten hat sie gesagt, ich gehe. Bei Goodfellas. Oder beziehungsweise ich habe dann irgendwann gesagt, ich merke, das ist nichts für dich, wenn du keinen Bock hast, kannst du ruhig gehen. Und weil sie oft auch Filme wegen mir so ein bisschen durchhält, wenn ich da so ein bisschen zu dränge. Und das ist schon mal so der eine Wink. Und dann, also ich muss halt einfach sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange vielleicht erstmal
an. Was dir nicht gefallen hat.
Nee, ich fange mit den guten Sachen an. Was hat mir gefallen? Also erstmal brauchen wir nicht darüber reden, dass dieser Film absolut gigantisch inszeniert ist. Also diese Kamerafahrten, das sind ja teilweise richtig krasse Plansequenzen, die irgendwie durch den Untergrund eines Lokals, durch die Küche, dann dort zur Hauptfläche und dann da nochmal um die Kurven und um die Ecken und man folgt dem Ganzen. Also man ist da schon richtig drin und davon gibt's nicht nur eine Szene. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ich mag auch prinzipiell, und das ist ja auch schon das Kernstück des Films, ist ja weniger die Story. Es ist halt eine Mafia-Story. Also für mich war da jetzt überhaupt nichts Besonderes dran, ne? Also als Mafia-Story. Die Charaktere sind halt das Kernstück des Films oder das, was den Film letzten Endes ausmacht. Und da fand ich vor allem den Hauptcharakter, den fand ich gut und auch am interessantesten. Henry, gespielt von Ray Liotta, das hat mich wirklich sehr überzeugt. Und ich muss wirklich sagen, so abgefahren und krass schon auch die Rolle von Joe Pesci war, verstehe ich nicht, warum der dafür einen Oscar bekommen hat. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur eine abgedrehte Figur, die over the top spielt, aber das ist für mich jetzt kein Oscar. Also es tut mir leid. Ich habe mir mal angeguckt, wer noch so in dem Jahr nominiert war. Waren jetzt auch alles so Filme, die ich entweder gar nicht gesehen habe oder wo es halt auch schon Ewigkeiten her ist. Ich weiß, ein Nebendarsteller war aus Der mit dem Wolf tanzt auch nominiert. Kann ich mich jetzt überhaupt nicht dran erinnern. Aber sorry, ich weiß nicht. Also seht ihr das so anders? Ich fand
Casino. Ich fand ihn auch in Casino besser, zum Beispiel.
Also hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich fand den abgefahren, krasser Typ und hier gerade diese Szene mit hier. Was meinst du mit ich bin lustig? Ja? Mhm. Das ist eine geile Szene ohne Wenn und Aber. Das ist auch das, was hängen bleibt. Aber ich finde jetzt so Oscar-würdig.
Schwierig. Die Szene zum Beispiel komplett improvisiert, war nicht im Skript, hat er alleine gemacht.
Ja.
Das ist einer der Gründe, warum er einen Oscar gewonnen hat, zum Beispiel.
Ja. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass das tatsächlich auf einer wahren Begebenheit von ihm beruht.
Also ja, aber trotzdem, im Film halt improvisiert, was man auch sehr gut an den Gesichtern ablesen kann, der anderen. Deswegen ist diese Kameraeinstellung da wieder ganz groß. Aber gut. Ja, also ich muss das natürlich alles verteidigen, weil ich bin, das ist quasi ein Stück Badewasser und Muttermilch, ne?
Ja, also darfst du dann auch gleich gerne machen. Es gibt noch einen Punkt, den finde ich noch viel schwerwiegender. Also, dass er jetzt, ob er da jetzt einen Oscar gewinnt oder nicht, ist ja letzten Endes für den Film an sich egal, ne? Ich wollte es einfach nur mal herausstellen, dass ich es ein bisschen weird finde, dass er für diese Rolle einen Oscar bekommen hat. Ich finde, dass das Pacing ist für ein Film von 1990 immens hoch. Also es ist teilweise wirklich so krass, dass ich gar nicht verstanden habe, wie es jetzt von A nach B kommt. Und dass halt wirklich so Sachen wie dieser Aufenthalt im Knast so zack, vorbei, nächste Szene. Dann hier und dann hat der wieder das gemacht und dann ist auf einmal hängen welche tot irgendwie im Gefrierer und ich konnte gar nicht erkennen, wer das war. Und ich habe mich gefragt, wer ist denn jetzt hier tot? Ich habe erst mal 10 Minuten gebraucht, um überhaupt rauszufinden, wer da gerade gestorben ist. Also ich finde, der Film hat ein unglaublich weirdes Pacing, weil der ist ja 2,5 Stunden lang und teilweise ist das wirklich so zack, zack, zack. Also das ist fast noch ein Pacing, wo die TikTok-Generation von heute sagt, Mensch, das ist ja eine ganz, ganz normale Geschwindigkeit, also wirklich für damalige Verhältnisse unglaublich schnell. Und dann gibt's wieder so Passagen, wo ich echt mich gelangweilt habe und wo ich halt so dachte, ja, das so mit seiner Frau und dass er da mit der anderen was hat und so und weiß ich nicht, das hat mich alles nicht gepackt. Und das dann im Kontext noch von einem Genre, das mich sowieso nicht mitnimmt, da kommt dann am Ende halt ein Film bei raus, der mich halt einfach nicht mitnimmt. Und ich weiß, dass ich ein absoluter Outlier bin. Also ich habe mir die IMDb-Wertung angeguckt und musste erstmal 5 Minuten scrollen, bis ich an den ganzen 10 von 10 vorbei war. Ne? Und dann kam irgendwann einer, der gesagt hat, ich bin hier der weirde Typ, der dem Ganzen nur eine 6 oder eine 5 gibt. Und genau da gruppiere ich mich halt auch ein.
So, Mo, sag uns mal, was dir der Film bedeutet.
Es tut mir leid.
Bevor wir zu den großen Lobhudeleien kommen, könnte man vielleicht mal ganz kurz, was mir so an dem Film fehlt. Also das ist auch ähnlich aufbauend.
Wenn du noch Salz hast, bitte rein in meine Wunde.
Ich kann das ja, glaube ich, ich stehe ja irgendwo dazwischen, weil ich kann das verstehen, dass Steven das nicht mitnimmt. Auf der anderen Seite, ich fand ihn ja gut, wirklich gut, aber eben auch nicht mehr als das. Und bei mir liegt es daran, ich finde, der Film ist schon stark davon abhängig, dass man ein Fable dafür hat. Weil auch was Steven gerade sagte mit diesen Figuren und dann ist auf einmal einer tot und dann musst du erstmal überlegen, wer war das jetzt? Das haben so diese Mafia- und Gangsterfilme an sich, die schmeißen dir auf Anhieb 10 Namen in den Ring, die du dir nicht merken kannst und dann die Gesichter dazu. Also es wird immer mit ganz vielen Figuren hantiert und so. Das soll dir halt einfach diese Welt irgendwie erschaffen. Aber ich habe auch bei diesem Film das Problem, ich finde das erste Viertel mega stark. Also das erste Viertel ist richtig geil, wie du in die Geschichte reingeworfen wirst, wie du ganz schnell erzählt kriegst, wie Henry dort hochkommt, immer weiter und dann auf einmal der fette Typ ist, der da richtig drin ist in dieser Welt. Und ich finde das letzte Viertel sehr stark, wo sich alles zuspitzt. Aber ich finde auch dazwischen das zweite und dritte Viertel, so dieser Mittelteil des Films, der ist für mich ohne roten Faden. Der hat keinen überspannten Storybogen. Es ist nur eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Begebenheiten, die während dieser Mafia-Zeit passieren. Die ein bisschen grob miteinander vernetzt sind und was miteinander zu tun haben, aber an sich ist einfach nur, ja, und dann an dem Tag ist das passiert und an dem Tag ist das passiert und dann ist das passiert und das ist alles so ein Wust ohne so Stringenz. Und das hat mich auch gestört, dass das... Es ist cool und stylisch, aber wenn man da nicht so übelst drauf steht... Dann hält es einen auch nicht so richtig bei der Stange. Ich finde es halt okay, ich kann was mit Gangsterfilmen anfangen, ich finde den Paten absolut großartig und der ist auch bei Weitem besser als dieser hier, aber das war mein Problem. Trotzdem, cooler Film, ich war unterhalten durchweg, das fehlt mir.
Also ich glaube, dann geht es mir genauso wie dir, Berg. Also genau das Gleiche habe ich auch empfunden. Ich fand auch die Gewichtung, wie gesagt, zum 1000. Mal, ich habe erst Casino gesehen, Robert De Niro sehr im Fokus. Ich hatte damals, für mich war das damals so ein Gütesiegel für einen geilen Film. Und für mich war einfach Jimmy Conway zu wenig drin. Also mich hat das tatsächlich, weiß ich, das ärgert mich bis heute noch, dass ich denke mir, scheiße, von der interessantesten Figur sehe ich nicht so viel. Ich glaube, was 1990 so ein Ding war, ist halt einfach, weil wir auch den Pate so oft erwähnen, ne, der Pate ist halt sehr pathetisch. war halt sehr dieses Familiending. Und du hast halt diese andere Form von dieser kriminellen Mafia, ne? Und das finde ich halt schon cool. Ich glaube, das war halt damals wirklich was ganz Freshes, als der Film kam. Und das sieht man auch immer noch, ne? Das mit dem Pacing. Aber was ich noch als letztes sagen will, und dann übergebe ich an dich, Mo, ich finde es immer wieder geil, wenn ich mir so eine Filme angucke. Und hier ist es echt gravierend so, ne? Wie diese am Anfang, als da ist er, das ist er 11 oder so, und Robert De Niro sieht halt einfach aus wie immer. Und dann ist er plötzlich 21 und Robert De Niro sieht immer noch so aus und denkst du so, okay, wow, okay. Die haben aber komplett drauf geschissen. Das ist schon Joaquin Phoenix-Style in Napoleon. Einfach komm, kaufen wir uns eh nicht ab, brauchst doch nicht in die Maske, komm. Und dann, der Film hat die schlimmste Intro-Animation von Title Credits wirklich, das habe ich damals schon hässlich empfunden. Und das ist wirklich immer diese Buchstaben, die so vorbeifahren, so haben die damals gedacht, das ist irgendwie cool oder so. Also, das ist wirklich ultra trashig. Da sieht das von Predator 2 sogar besser aus und das würde was heißen. Und eine letzte Frage. Vergesst ihr auch jedes Mal, wenn ihr den Film seht, dass Samuel Jackson mitspielt? Das ist wie in True Romance, der kommt plötzlich rein und wird erschossen.
Das hat mich so kalt getroffen, weil ich das nicht wusste. Also wirklich. Ja. Zu dem Zeitpunkt war übrigens meine Frau auch noch am Start. Also das war ja relativ spät dann doch. Also Hälfte hat sie dann vielleicht doch
durchgehalten. Dann hat sie ja eigentlich nichts mehr. Na egal.
Aber lustig, dass du es erwähnst, habe ich jetzt auch vergessen. Für mich geilste Figur De Niro in dem Film. Es ist sau cool.
Ja, aber, ne, und diese eine Szene, wo er ihm nur diesen Blick zuwirft am Tresen, die einfach so legendary ist. Und ich denke mir so, schnitt schon wieder auf Ray Liotta. Ja, komm, ich will nicht wissen, wie er mit seiner Alten da rummacht. Also eigentlich, meine Flaws mit dem Film sind die, die auch Berg hat. Ich würde ihn aber eh nicht. Also für mich ist er auch sehr, sehr gut. So, Mo, tut uns leid.
Nö, das ist ja okay. Also das ist ja immer so, wie gesagt, also ich bin mit dem groß geworden, ist falsch. Ich hatte ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel da. Aber das sind halt die Filme, alle, die in diesen 90ern entstanden sind. Also da gehört für mich dann auch noch In den Straßen der Bronx dazu von De Niro selber. Natürlich auch Casino, das sind alles Filme, die habe ich rauf und runter, links und rechts geguckt, weil ich mich dieses Genre eben fesselt. Ich finde das super. Das ist auf jeden Fall was ganz bei mir familiär getriggert ist, dadurch, dass mein Vater die Filme schon immer geguckt hat und uns sehr früh auch gezeigt hat. Interessanterweise, weil wir das ja gerade hatten, also in dem Jahr, in dem dieser Film nominiert war und auch die Nebendarsteller nominiert waren, war auch der Pate 3 nominiert, der ja erfahrungsgemäß ziemlich leer ausgegangen ist. Und als bester Nebendarsteller gab es halt auch Andy Garcia aus der Pate 3. Ich kann das auch zum Teil sogar alles nachvollziehen, was ihr da gesagt habt. Und ich kann auch verstehen, wenn man Casino zuerst gesehen hat, dann kennt man auch wieder so ein paar Sachen, die eben, die hier gemacht werden. Ich habe halt die in der richtigen Reihenfolge geguckt und ich fand Sharon Stone in ihrer Rolle immer sehr, sehr nervtötend leider. Und James Woods lange nicht so charismatisch wie viele andere Nebenfiguren eben aus dem Film hier. Ich muss ihn euch nicht gut reden, weil ihr habt ihn ja jetzt geguckt, Edge. Ihr seid schon mal in meine Falle gegangen. Ich liebe den wirklich. Ich finde den super. Ich finde die Art, wie der gedreht ist, dass sie diese wichtige, eine der wichtigsten Szenen eben auch an den Anfang stellen. Und wir dann hier finde ich super eingesetzt die Voice-Overs, weil die Voice-Overs, die ja immer wieder sagen, wir sind in. Und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder bei Ray Liotta sind, der damals ja noch relativ jung war. Ne? Also der galt schon als die neue Entdeckung. Ray Liotta damals, genauso wie Lorraine Bracco, die seine Freundin hier spielt. Wir sind also immer bei Henry Hill, weil das seine Geschichte ist. Alle anderen sind eben nur Nebencharaktere. Da muss man dann schon eben sagen, ja, so ist das eben. Ja, ich gucke den immer wieder gerne. Ich liebe diesen Film. Dieser Film ist tatsächlich der Grund, warum es die Sopranos gibt. Sage und schreibe 29 Leute, die hier zu sehen sind, sind später in den Sopranos zu finden.
Krass.
Selbst Leute, die hier nur hinten links durchs Bild laufen, haben eine ähnlich wichtige zum Teil Rolle dann später in den Sopranos. Aber allen voran natürlich Lorraine Bracco, die in den Sopranos ja quasi die zweite Hauptrolle spielt, neben so vielen anderen Leuten noch. Aber gut, ich liebe den, ich gucke den immer wieder. Wenn ihr irgendwann nochmal Liebe habt und es habt's nicht getan, schaut euch vielleicht wirklich In den Straßen der Bronx mal an, weil die Regiearbeit zu vergleichen von De Niro zu Scorsese ist auch echt spannend. Ähnliche Geschichte, Steven, du brauchst das nicht tun, das bringt dir nichts. Ist auch eine ähnliche Geschichte, nur dass halt eben die Charaktere da so ein bisschen gedreht werden. Ja, ich danke auf jeden Fall euch, dass ihr diese Hausaufgaben gemacht habt. Ich finde, wir können uns gegenseitig, auch wenn wir keine großen Spiele machen, durchaus mal den einen oder anderen Film aufgeben, wenn wir sagen, also der ist so wichtig für mich, weil vielleicht macht das das Ganze auch, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen rausfordern. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die ich jetzt nochmal auffrischen konnte, aufzufrischen. Ich habe auch Bock, alle, also ich habe Schindlers Liste nicht frisch geguckt und ich habe die 12 Geschworenen nicht frisch geguckt. Aber das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil dafür war dieser Podcast schon mal gut, dass ich da eure Sichtweise nochmal gehört habe. Finde ich ganz spannend, auch wenn ihr natürlich, was diesen Film angeht, komplett Unrecht habt. Aber wenn...
Nein, nicht komplett. Nicht.
Nee. Das Intro nervt mich auch, Sandro.
Ich kann sagen, die Titans Crowd kannst du nicht verteidigen. Ja, komm.
Ist von Saul Bass gemacht. Er hat das berühmteste seiner Arbeiten, ist das Vertigo-Intro. Und das ist so ähnlich wie das Thor Storges und da immer die Cover von Pink Floyd gemacht hat. Mal hat er einen Treffer und mal halt eben. Da ist er jetzt nicht so gestört. Der Introsatz und dann der junge Liotta ist einfach, macht Spaß, gerade wenn man dann seine Karriere dann auch nochmal zusammenfasst. Ich mag Mafia-Filme, deswegen kann der hier nicht verlieren. Mir ist schon klar, dass der auch Durststrecken hat. Casino hat auch eine Durststrecke mittendrin. Der Einzige, der das nicht hat, sind tatsächlich die beiden Patenfilme. Steven, guck bitte der Pate 2 dringend. Der wird dir noch mehr gefallen. Also als dieser sowieso. Das war, glaube ich, auch kein Kunststück.
Ja, weil der ist halt nicht epischer, ne? Das ist das Wort, epischer, was ich erst gesucht habe. Wenn du epische Erzählungen magst, guckst du einen Paten und es war einmal in Amerika oder sowas, ne? Und wenn du halt.
Oh, ist der lang.
Der hat mir aber gefallen damals, muss ich sagen.
Der Pate 2 ist doch auch 3,5 Stunden lang.
Ja, aber es war einmal in Amerika, ist auf jeden Fall im Director's Cut irgendwie keine... Der ist so lang wie Rückkehr des
Königs. Wir haben heute genau darüber gesprochen.
251.
Ja. Also nichts für Steven, glaube ich.
Nein.
Aber da hat Scorsese, das kann man mal festhalten, der hat auf jeden Fall einen anderen Spin in das Genre gebracht. Und da schon Hut ab. Also ne, der, wie 1990 das geknallt haben muss im Kino, alle Leute erwarten Pate 3.
Genau.
Und dann kommt das Ding um die Ecke und ist halt einfach für irgendwie rückwärts, vorne, nach hinten und sonst was erzählt. Es war alles noch vor Pulp Fiction und so. Das kannst du ja nicht. Also es ist schon echt ein krasser Visionär gewesen, ne?
Ja, und es hat halt auch so ein bisschen die Romantik rausgenommen aus dem Paten, der da zum Teil tatsächlich drin ist. Hier ist es sehr schonungslos. Das sind alles durchgeknallte Idioten, die aus Spaß einfach mal einen abknallen und sich hinterher darüber dann echauffieren, das hätte ich vielleicht doch besser nicht machen sollen, naja. Deswegen ja diese Eingangsszene auch ganz wichtig und der einzige Grund, warum halt der einzige Italiener, der in dem Teil mitspielt, den wir verfolgen, nämlich der Durchgeknallte, warum der am Ende dann eben die Endcredits nicht schafft, weil er halt eben gegen ganz klassische Mafia-Regeln verstößt und da kann ich auch verstehen, das wird halt wirklich so reingeworfen. Auch die Leute, die du später im Freezer siehst, wie du das vorhin gesagt hast, Steven, so kann ich verstehen. Das ist halt, man muss sich ein bisschen, wenn du kurz weggehst, holst du eine Brause und hast nicht aufgepasst. Das sind alles die losen Knoten aus dem Lufthansa-Gig. Das kann man schon mal, das fällt dann schon mal hinten runter. Ich verstehe das. Guck den doch vielleicht einfach noch mal.
Ich wollte gerade noch sagen, also es gibt ja so Filme, die habe ich früher gesehen und fand sie nicht gut. Also zum Beispiel hat Pulp Fiction bei mir damals nicht gelandet. Ne? Ich war da noch relativ jung. Und ich glaube, wenn ich den jetzt gucke, hat er einen ganz anderen, oder hinterlässt einen ganz anderen Eindruck. Ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo sich, ich sag mal, so ein gewisses Grundniveau gebildet hat. Und jetzt habe ich Goodfellas gesehen und dabei wird es wahrscheinlich bleiben bis ans Ende meines Lebens. Es tut mir leid.
Nee, das ist okay. Das ist okay. Mir hat das Spaß gemacht, dass ihr die alten Filme geguckt habe. Ich finde auch, ihr habt da ja eigentlich einiges rausgeholt. Einige waren euch schon am Herzen. Der ein oder andere wird's halt eben nicht. Und das ist auch okay. Ich gucke mir trotzdem keine Doku übers Wandern an oder Bergsteigen, Steven. Das wird nicht passieren.
Eine Free Solo, ein Doku übers Wandern, Alter. Und wie sehr kann man Sachen runterspielen?
Das ist doch nichts anderes als vertikales Wandern, oder?
Ja, richtig. Genau. So sehe ich das auch. Vielen Dank. Also, Judy. In dem Sinne, Freunde, ich würde mal anfangen. Den Rest könnt ihr alleine ausbaldowern. Tschüss, ciao.
Und goodbye. Ey, wie in der Schule, als ich das Spiel ja. ne, mit Zählen gespielt habe. Genau so, weil keiner abwarten kann ja.
Bleibt.
Spoiler.
3.
Oh, das ist aber sehr zäh. Freunde, das ist der Director's Cut von unserem Outro. Macht's gut. Tschüss.
Hi, tschüss. Nein.